SWR 2 Leben.
Ich habe versucht, ihr bei der Geburt zu helfen. Es dauerte sehr lange. Als das Baby da war, fragte die Mutter nach Wasser.
Belua Begum hockt barfuß auf dem Steinboden ihrer Hütte aus Bambusbalken und dicken Planen. Um die Hüfte trägt sie einen geblümten Wickelrock. Das dunkle Gesicht, eingerahmt in ein rosa Kopftuch.
Lange hielt ich die Nabelschnur. Die Mutter sagte, vielleicht ist es Gottes Wille, dass ich sterbe. Sie trank das Wasser und dann starb sie.
Es ist früher Morgen in Kutu Palong, dem größten Flüchtlingslager der Welt. Rund 1 Million Menschen leben hier in dieser riesigen Zeltstadt im Süden Bangladeschs, zwischen dem Badeort Cox's Bazar und der Grenze zu Myanmar. Kleider hängen über den Holzbalken in Beluas Hütte. Von der Decke schaukelt eine Krippe aus geflochtenem Bast. Beluas Haar ist noch nicht grau. Sie ist vielleicht 50, so genau weiß sie das nicht, aber sie fühlt sich alt. Zu alt für ein weiteres Kind. Belua hat schon 3, die sind erwachsen. Während sie erzählt, versucht sie, die kleine Rahima auf ihrem Schoß zu halten. Das Mädchen ist noch kein Jahr alt. Die kleinen Hände, Augen und Mund wollen alles kennenlernen. Sie hat noch eine ganze Welt zu entdecken. Nur ihre Eltern wird Rahima nie kennenlernen.
Es war Nacht. Außer mir und meinen 2 Töchtern war niemand hier. Zu dieser Zeit gab es auch kein Krankenhaus. Aber ich weiß, was man bei Geburten tun muss.
Es war nicht genug. Die Plazenta kam nicht heraus. Die Mutter der kleinen Rahima starb bei der Geburt. Sie verblutete. Der Vater war schon vor Monaten bei der Flucht erschossen worden. Belua und die kleine Rahima sind Rohingya, eine muslimische Minderheit, die seit Generationen in Myanmar lebt und dort seit Generationen unterdrückt wird. Das mehrheitlich buddhistische Land erkennt sie nicht an. Rohingya sind staatenlos. Im Sommer 2017 mussten Hunderttausende von ihnen ins benachbarte Bangladesch fliehen, weil das myanmarische Militär Dörfer anzündete und Menschen umbrachte. Rahimas Mutter Isla war da bereits schwanger. Belua und ihr Mann nahmen sie auf, halfen ihr durch die Schwangerschaft. Aber Isla starb, ohne ihre Tochter ein einziges Mal im Arm gehalten zu haben.
Mein Ehemann ist alt und kann mir nicht helfen. Also gehe ich zum Markt. Ich versuche, Reis und Linsen gegen Geld zu tauschen, um Essen für das Baby zu kaufen. Ich gebe ihr Milch und Porridge, aber es ist nicht genug. Ich bete zu Allah und hoffe, dass sie überlebt.
Beluas Hütte grenzt an die einzig asphaltierte Straße in Camp 4 im Norden des Flüchtlingslagers. Direkt gegenüber steht jetzt mehr als ein halbes Jahr nach Rahimas Geburt das, was ihre Mutter vielleicht gerettet hätte. Ein großes Schild weist den Weg zu einer Treppe den Hang hinunter. Hier wächst seit Frühjahr 2018 das Hopefield Hospital. Im Gewusel des Camplebens wirkt das Krankenhausareal wie eine Oase. Ein kleines Dorf aus grün und blau lackierten Wellblechhäuschen. Schmale Pfade verbinden die Stationen. Jemand hat grüne Sträucher in den trockenen Boden gepflanzt. Das Krankenhaus hat erst im Februar provisorisch eröffnet, im September dann offiziell. Im einzigen Entbindungsraum helfen Kanata Akhtar und 2 ihrer Kolleginnen einer hochschwangeren Frau auf eine metallene Liege mit braunem Kunststoffpolster. Ein Standventilator soll die Mittagshitze vertreiben. Die werdende Mutter atmet schwer, ihr Blick ist trüb. Unter dem geblümten Baumwolltuch ragt der Babybauch groß und rund Richtung Decke. Behutsam stellt Kanata ihre Fragen, berührt die Frau dabei sanft am Arm.
Sie kann nicht laufen, hat Bauchschmerzen. Ihr Blutdruck ist etwas erhöht. Das könnte ein Anzeichen für Präeklampsie sein. Draußen ist es auch sehr heiß. Deswegen machen wir eine Atemübung zur tieferen Entspannung. Und dann messen wir in 5 Minuten nochmal.
Kanata atmet tief ein und bedeutet der Frau, es ihr gleich zu tun. Die 21-jährige Kanata trägt eine schwarz gerahmte Brille und einen weißen Hijab mit pinken Blumen, farblich abgestimmt zu ihrem pinken Kittel. Er ist das unverkennbare Merkmal ihrer Zunft. Pink, das ist jetzt die Farbe der Emanzipation, der Pionierinnen. Pink ist die Farbe der Hebammen. Und Kanata Akta ist eine der ersten, die es in Bangladesch gibt.
Die Müttersterblichkeit in Bangladesch ist ein großes Problem. Als ich ein Kind war, habe ich nie verstanden, warum Mütter bei der Geburt sterben. Heute weiß ich, woran es liegt. Wenn wir sie besser behandeln und beraten, können sie weiterleben. Und ich bin froh, wenn ich ihr Leben retten kann.
Kanata ist mit ihren 21 Jahren bereits Senior Midwife. Unter ihrer Aufsicht arbeiten 7 Hebammen im Hopefield Krankenhaus. Das ist eine Neuheit, nicht nur im Flüchtlingslager. Bis vor ein paar Jahren gab es in ganz Bangladesch keine Ausbildung für Hebammen. Noch heute bringt jede zweite Frau im Land ihr Kind zu Hause und ohne professionelle Hilfe zur Welt.
Okay, if a general mother come here, we just make her greetings as well. We will take her history, all of the history we needed.
Wenn die Mütter zu uns kommen, dann begrüßen wir sie, nehmen ihre Krankengeschichte auf und entscheiden dann, was zu tun ist.
Then we just decided here what she have to do. If there is in first consultation, they have to do all of the investigation.
In der Erstuntersuchung machen wir einen Ultraschall, um zu sehen, ob das Baby okay ist.
Is there any malformation like that? She just came back here for the physical examination as well. Or before we can do physical examination, then we can send for the investigation.
Dann klären wir sie auf. Zur Gesundheit im Allgemeinen, darüber, was während der Schwangerschaft passiert, welche Notfälle eintreten können und warum es gut wäre, im Krankenhaus zu gebären.
And we just motivate them to take our services.
Angespornt durch die Millennium-Entwicklungsziele schaffte es die Regierung in Bangladesch in den vergangenen 20 Jahren, die Mütter- und Kindersterblichkeit um 2/3 zu senken. Das Land liegt damit laut Weltgesundheitsorganisation weltweit im Mittelfeld, auf Platz 55 von 180. Dort aber stagniert es seit Jahren. Eine von rund 500 Frauen stirbt noch immer jedes Jahr infolge einer Schwangerschaft. Mehr als die anvisierte Obergrenze der Weltgesundheitsorganisation. Weil das so nicht bleiben soll, verkündete die Premierministerin Hasina Wajed bereits 2010, eine Ausbildung für Hebammen einzuführen. Hebammen sind günstiger als Ärzte, ihre Ausbildung kürzer, sie sind selbst Frauen außerhalb der akademischen Elite und oft auch außerhalb der großen Städte. So bringen sie die Grundversorgung von Müttern und Kindern auch in entlegene und ärmere Gebiete oder in Flüchtlingslager wie Kutupalong. 70% der Bewohner hier sind Frauen und Mädchen. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen kamen hier allein 2018 um die 60.000 Kinder zur Welt. Am Vormittag ist es am vollsten in der Geburtsstation. Bis zu 40 Frauen kommen täglich ins Krankenhaus. Sie tragen lange schwarze Gewänder, Abayas und immer wieder auch Gesichtsschleier. Auf den Holzbänken im Eingangsbereich der grün lackierten Geburtsstation warten sie, bis eine der pinken Hebammen sie aufruft. Sie kommen zu Vor- und Nachuntersuchungen, lassen sich Vitamine verschreiben, Eisenpräparate und die Pille. Nur ihre Kinder gebären die wenigsten hier. Kanata und ihre Kolleginnen müssen immer wieder Überzeugungsarbeit leisten.
Es ist sehr schwierig, sie zu motivieren. Sie fragen, warum sie zu uns kommen sollen. Ich habe eine Geburtshilfe direkt neben meinem Zuhause. Was könnt ihr für mich tun? Wir versuchen sie zu überzeugen, indem wir ihnen unsere Räumlichkeiten zeigen und was wir machen. Wir zeigen ihnen, dass Männer keinen Zugang haben.
Rolando Vela trägt Schnauzbart. Er ist medizinischer Leiter des Krankenhauses. Der 62-Jährige kam im August nach Bangladesch. Keine einzige Frau hatte zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus entbunden.
Wenn es soweit ist, ziehen es die meisten Frauen vor, zu Hause zu gebären. Traditionell fühlen sie sich in der familiären Umgebung sicherer. Das versuchen wir zu ändern, weil die Kindersterblichkeit sehr hoch ist. Dafür arbeiten wir mit Gesundheitshelferinnen zusammen, auch TBAs, um die Gemeinschaft aufzuklären und so ihr Vertrauen zu gewinnen.
TBA, das steht für Traditional Birth Attendant, traditionelle Geburtshilfe. TBAs sind meist ältere Frauen in einem Dorf oder einer Gemeinschaft. Frauen wie Dilda. Dilda hat sich die rote Arbeitsweste des Krankenhauses als Sonnenschutz auf den Kopf gelegt. Rot sind ihre Mundwinkel vom Kauen der Betelnussblätter. Dilda ist Witwe. Ihr Mann verschwand vor mehr als 20 Jahren, als die Armee in Myanmar ihn rekrutierte. Sie haben zwei Töchter, beide erwachsen. In ihrem Dorf in Myanmar half sie Frauen bei der Geburt. Aber das soll sie nicht mehr tun. Jetzt soll Dilda die Frauen zu Kanata bringen.
Ich bete 7-mal vor dem Wasser und puste. Dann gebe ich es den Müttern zu trinken. Nach 15 oder 30 Minuten mache ich das nochmal. Das gibt ihnen viel Kraft. Und dann gebären sie. Es ist ein spezielles Gebet. Ich habe es im Traum empfangen. Es war ein Geschenk von Gott. Ich tue das, seit ich 19 bin.
Dilda ist eine von 10 traditionellen Geburtshelferinnen, die für das Hopefield Hospital arbeiten. Sie sind die Verbindung zwischen den Frauen im Flüchtlingslager und den medizinischen Einrichtungen. Die meisten Hilfsorganisationen arbeiten mit Frauen wie ihnen zusammen. Es ist beinahe 10 Uhr. Zeit für die Visite. In ihrem langen, beigefarbenen Kleid schlappt Dilda träge die staubige Straße entlang. Auf der Straße sind nur wenige Menschen. Es ist zu warm um diese Tageszeit. Erst später kommen sie aus ihren Zelten, zum Großteil Männer. Sie laufen zu einem der Märkte oder folgen dem Gesang des Muezzins, um in einem der öffentlichen Zelte gemeinsam zu beten. Zwischen den Zelten springen Kinder umher. Sie lassen abgewetzte Drachen fliegen. Dilda steckt ihren Kopf durch eine Zeltöffnung. Eimer und Kanister mit dem Logo der UN-Flüchtlingshilfe liegen auf dem Steinboden. Trotz Vormittag ist es im Zelt dunkel, als wäre es Nacht. Ein Feuer brennt. Beißender Geruch nach Blut und Exkrementen liegt in der Luft. Auf dem Boden in Stoff gewickelt jammert ein Neugeborenes. Mansura, die junge Mutter, sitzt daneben und starrt in die Flammen. Dilda hatte sie erst am Vortag mit einem Wagen ins Krankenhaus bringen lassen.
Als ich das erste Mal ins Krankenhaus kam, haben sie mich untersucht, gesagt, alles wäre okay und mich nach Hause geschickt. Gestern legten sie ein Stethoskop auf meinen Bauch. Sie sagten, das Baby atmet und es würde lächeln. Das fühlte sich gut an. Später kam ich wieder und die Wehen begannen.
Am Abend rollte Mansura dann eine der blauen Bastmatten aus, die Hilfsorganisationen an alle ausgeteilt haben. Auf diesen Matten schlafen die Menschen, auf ihnen essen sie, auf ihnen gebären sie ihre Kinder. Noch vor dem Abendgebet kam ihr dritter Sohn zur Welt. Eine Nachbarin half. Noch hat das Baby keinen Namen. Mansura zieht ihre Füße unterm Gesäß hervor. Sie sind unnatürlich nach innen gebogen, eine angeborene Fehlstellung.
Ich wollte immer meine Beine behandeln lassen, aber ich hatte nie genug Glück. Vielleicht wollte Gott es nicht. Hier kenne ich niemanden, weiß nicht, wo das Krankenhaus ist. Mein Mann ist auch krank. Er kann mir nicht helfen. Dann traf ich Dilda. Sie kam 3-mal zu uns. Nur dank ihr ging ich ins Krankenhaus.
Dilda fragt, ob Mansura Schmerzen hat, stark blutet. Dilda schaut nicht nach dem Säugling, sondern steht auf und geht. Dilda muss weiter.
Was ist jetzt noch meine Aufgabe? Das Baby ist da. Es ist alles getan. Gäbe es Komplikationen, würde ich sie zum Arzt bringen.
Die Sonne reflektiert auf den hellen Planen der Zeltdächer. Säcke aus Sand bilden Stufen entlang der weiten Hänge. Schmale Wege schlängeln sich zwischen den Zelten hindurch. Hühner picken Essensreste von Blechtellern.
Natürlich ist es hier einfacher. Jeder Block hat mehrere Krankenhäuser. Wenn wir gebären müssen, gehen wir dorthin. Wir kriegen kostenlose Medizin. In unserem Land gibt es keine kostenlose Behandlung. Wir haben Hilfe von der UN bekommen, aber auch nicht überall. Niemand von uns, nicht mal ein kleines Baby, könnte sagen, jemals eine freie Behandlung in unserem Land bekommen zu haben.
Hussein Ara wohnt nur ein paar Hütten neben Dilda. Ihre Augen schielen leicht. Sie ist im 7. Monat schwanger. Ihre 2 anderen Kinder brachte sie noch in Myanmar zur Welt. Mit Hilfe von Dilda, ihrer entfernten Tante. Wie die meisten Rohingya kam Hussein im Flüchtlingslager das erste Mal in ein Krankenhaus. Dazu aber musste Dilda sie geradezu überreden. Der Grund sind Gerüchte und ein tief sitzendes Misstrauen.
Wenn du in Myanmar einen Jungen gebärst, töten sie ihn. Nur die Mädchen geben sie dir. Das habe ich gehört. Aber wer weiß, bringen sie sie wirklich um? Vielleicht ist es auch Gottes Wille, dass sie sterben.
Myanmar verweigert den Rohingya die Staatsbürgerschaft. Die Bevölkerungsgruppe ist somit staatenlos. Seit Generationen hatte sie keinen echten Zugang zu medizinischer Versorgung oder Bildung. Das Misstrauen in solche Institutionen sitzt tief. Wurden sie doch von jenen geführt, die die Rohingya hassen. Dilda aber vertrauen die Frauen, weil sie eine von ihnen ist, weil sie gemeinsam geflohen sind, dieselben Gebete sprechen. Im Hopefield-Krankenhaus ist Kanatas Patientin mittlerweile erschöpft eingeschlafen. Die Diagnose? Magenverstimmung. Wenn Kanata Frauen zum ersten Mal begrüßt, zeigt sie ihnen die verschiedenen Zimmer der Geburtsstation. Sie zeigt ihnen den großen Kreissaal mit den weißen Wänden und der metallenen Liege.
Ich erkläre ihnen, in Bangladesch haben wir Krankenschwestern und Ärzte. Aber Hebammen sind neu. Hebammen arbeiten mit Frauen. Ihre Mission ist es, natürliche Geburten durchzuführen. Aber es kann auch passieren, dass ein Notfall eintritt. Dann bringen wir die Frauen zum Arzt.
Notfälle, das sind beispielsweise Frauen mit Eklampsie, früher auch Schwangerschaftsvergiftung genannt. Der Blutdruck steigt, der Körper lagert Wasser ein, im schlimmsten Fall verkrampft er, beginnt zu zucken, die Organe versagen. Eklampsie ist eine der 4 häufigsten Todesursachen infolge einer Schwangerschaft. Am häufigsten verbluten Frauen während einer Geburt. Notfälle musste Kanata in den ersten Monaten des Hopefield Hospitals keine behandeln. Bis Ende November gebaren nur 25 Frauen im Krankenhaus. In der vergangenen Woche erst lernte sie in einer Fortbildung, Eklampsie frühzeitig zu erkennen. Die meiste Zeit aber sind Kanata und ihre Kolleginnen allein auf sich gestellt. Ihre Ausbildung hat Kanata vor gut einem Jahr abgeschlossen. Pink, das ist die Farbe der Pionierinnen und des Lernens. Professionelle Unterstützung bekommen die jungen Frauen in ihrem neuen Beruf vor allem aus dem Ausland. 10 Gehminuten vom Hopefield Hospital entfernt hat der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen auf einem Hügel eine Krankenstation errichtet. Diana Gard hat sich das blonde Haar zum Zopf gebunden und zwängt sich mit 3 jungen Hebammen in den Raum, in dem eigentlich nur 2 Platz finden. Gemeinsam beugen sie sich über eine junge Mutter, die auf einer der beiden Pritschen liegt. Neben ihr ein Säugling. Diana Gard ist internationale Hebammen-Expertin. 52 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich aus Kanada. Für den UN-Bevölkerungsfonds hat sie bereits in Sierra Leone und Uganda gearbeitet. Als sich die jungen Hebammen im Raum sortiert haben, nimmt Diana einen Fuß der Patientin in ihre Hände und erklärt geduldig, wie man Reflexe testet. Während die Hebammen eine Infusion mit Magnesium starten, legt Diana ihr Smartphone mit einer Stoppuhr auf das Bett und beobachtet aufmerksam die Patientin.
Was ist eine Hebamme? Was macht sie? Sie müssen die Gemeinschaft sensibilisieren, aber auch ihre medizinischen Kollegen. Wir versuchen, die Stimme hinter ihren Schultern zu sein, ein extra Paar Hände. Sie haben unsere Telefonnummern, wir haben Messaging-Gruppen, sie können sich also melden.
Geburtshilfe ist einer der Schwerpunkte der Weltgemeinschaft im Kampf gegen Müttersterblichkeit und für Frauenrechte. Mit der Entsendung von internationalen Hebammen unterstützt die Organisation viele Länder dabei, den Beruf politisch, aber auch gesellschaftlich zu etablieren. Michaela Michel Schult aus Mainz war die erste von der UN entsandte Hebamme in Bangladesch. Gerade erforscht die Mainzerin, wie die politische Entscheidung des Landes in die Praxis umgesetzt wird und wie die Gesellschaft darauf reagiert.
Was, glaube ich, als erstes mal wichtig ist, dass das keine akademische Ausbildung ist in der Regel. Also auch in Deutschland ja noch nicht. Wir sind ja so das vorletzte Land in Europa, in dem diese Ausbildung noch nicht vollkommen akademisiert ist.
Das bedeutet auch, dass Hebammen gemeinhin um ihre Anerkennung kämpfen müssen.
Das ist eher ein weiblich, also frauendominierter Beruf. Und dementsprechend natürlich in eher patriarchal geprägten Gesellschaften dann eben auch nicht so angesehen.
Die richtige Versorgung für schwangere Frauen ist dabei nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern auch eine menschenrechtliche Angelegenheit. Jede werdende Mutter, die keinen Zugang dazu hat, wird laut UN-Menschenrechtsrat gleich mehrfach verletzt. Im Recht auf Leben etwa, dem Recht auf Information und Bildung, dem Recht auf Würde und Gleichheit. Das hehre Ziel, die Müttersterblichkeit zu senken, sieht die Hebammenexpertin aber noch in weiter Ferne. Bislang gibt es gerade mal um die 2000 Hebammen im Land. Um alle Frauen im Land zu versorgen, bräuchte es 10-mal so viele. Ein paar tausend Kittel in Pink verbessern nicht schlagartig die Situation von Frauen im Land. Aber das Leben der Hebammen hat sich schon verändert. Sie sind zu Akteurinnen der Emanzipation geworden. Kanata Akta sitzt am Nachmittag im Büro von Rolando Vela, dem medizinischen Leiter, und erzählt, was sie an ihrem Job am meisten mag.
Wenn ich eine Frau untersuchen möchte, kann ich das eigenständig machen. Ich kann ihr sagen, was sie tun kann. Ich brauche keine Hilfe von irgendjemandem. Ich kann vielleicht keine Kaiserschnitte durchführen, aber normale Geburten. In meinen Räumen bin ich die Königin.